Sechste Stunde. Nachdem ihr euch hinreichend satt sahm auf einem Punkte des nördlichen Amerikas umgesehen habt, so wollen wir unsere Blicke an der Tafel wieder zur Seeküste hinlenken und uns allda noch ein paar Augenblicke lang verweilen, bis dieses große Schiff, das ihr hier an der Küste seht, voll bepackt wird mit Zucker. Alsdann erst wollen wir mit diesem Schiffe eine Reise mitmachen, dahin das Schiff seine Segel richten wird. Nun seht noch ein wenig daher auf den Punkt, seht, wie auf den vielen Karren die Sklaven große Fässer und Kisten daher ans Ufer schleppen. Seht daher einen schweren, wagenähnlichen Karren, wie er einem kleinen Berge gleich mit Kisten bepackt ist. Seht, wie vor diesem Karren bei 40 Sklavenochsen gleich eingespannt sind und die Sklavenvögte sie mit Peitschenhieben zur Frachtbeschleunigung zwingen. Und wie an jeder Seite dieses Wagenberges eine Menge Sklaven denselben mit Gabeln und Stricken vor dem Umfallen schützen müssen. Und sobald der Wagen nur irgendeine kaum merkliche Schwingung macht, die grausame Peitsche über ihren Nacken geschwungen wird. Und seht, nun sind sie der Küste schon ziemlich nahe gekommen. Es ging gut mit dem Wagen. Aber ihr habt es nicht bemerkt. Ein Rad des Wagens unterlag dem Gewichte. Zerbricht, und seht, bei 20 Sklaven liegen nun zerquetscht unter der großen Last des zu mächtig bepackten Wagens, und die andere Hälfte wird darob, da sie den Wagen nicht aufhielt, mörderisch misshandelt, und auch der ziehenden Sklavin wird bei dieser Gelegenheit nicht geschont, wie ihr seht, und weil in der Höhe des Wagens eine schlecht beschlagene Kiste durch den gewaltigen Sturz kaum 3 Lot des Zuckermehles aus einer Spalte verstreut hatte, so müssen diesen großen Schaden wenigstens 3 Sklaven mit ihrem Leben entgelten. Und alle Schuld, die an diesen scheußlichen Vögten und ihrer fast ununterbrochenen Besoffenheit liegt, müssen diese unschuldigen Lämmer der Menschheit entgelten. Nun seht, jetzt haben die Wüteriche sich satt gegeißelt, also wird erst eine neue Ordnung getroffen. Neue und kleinere Karren werden herbeigeschafft und mit denen werden nun all diese Kisten unter Heulen und Klagen der Sklaven ans Ufer gebracht. Nun seht, ist alles dahergebracht. Der Engländer übernimmt die Ware und macht Richtigkeit dafür mit dem gegenwärtigen Buchhalter des Zuckerplantageninhabers. Nun müssen diese Kisten aber auch in das Schiff gebracht werden. Und diese Arbeit wird in dem Handel mitverstanden und fällt nun wieder den Sklaven zur Last. Seht, wie sie in kleine Fahrzeuge die oft viele Zentner schweren Kisten hineinheben, aber glücklicherweise fällt ihnen doch keine ins Meer, was manchmal wohl zu geschehen pflegt. Besonders wenn irgendein Sklavenvogt zu viel Branntwein in seinen Magen gegossen und seine armen Untergebenen zum Zeitvertreib misshandelt hat. Wenn dann bei solchen Gelegenheiten ein so ungeheurer Schaden geschieht, dass die geschwächten Glieder der Sklaven nicht imstande sind, eine solche Kiste vollends ins Fahrzeug zu heben und diese ihnen ins Wasser fällt. Und wenn sie auch alsobald von den Sklaven herausgefischt wird und kein Tropfen Wasser hineingedrungen ist, zu ihrem Inhalte, so werden solche unachtsame Arbeiter entweder zu Tode fast gepeitscht oder manchmal nach der grausamen Laune solcher Vögte auch also gleich erschossen und ins Meer geworfen. Und diese Armen sind erst dann außer aller Gefahr, wenn alle die Ware glücklich ins Schiff gebracht worden ist, wo selbst dann natürlich die Karren wieder zurückgenommen werden. Statt der Kisten sich die Vögte darauf lagern, wo es dann zu ihrer Lustbarkeit und ihrem Vergnügen in beständigem Galopp gehen muss, welches Schnellfuhrwerk sie mit ihrem Peitschengeschnalze gar wohl zu bewerkstelligen wissen. Ihr werdet vielleicht fragen, was geschieht denn mit den Zerquetschten? Ich sage euch gar nichts, sondern da seht her und überzeuget euch mit den Augen eures Geistes, wie einige darunter mit gebrochenen Händen und Füßen wehklagen, schreien und heulen und nach ihrer Art um Hilfe rufen. Meinet ihr, es wird etwa ein Wundarzt geholt? Oder sie werden in irgendein Sklavenspital gebracht? Oh, da irrt ihr euch. Diese Teufel von Menschen kennen eine viel schnellere Heilungsart als ihr. Da wird einem jeden ein steinernes Pflaster umgehängt und endlich kommt im Grunde des Meeres noch ein allgemeiner Wasserumschlag dazu. Und auf diese Art sind sie geheilt für alle ewige Zeiten. Nun dürftet ihr vielleicht noch fragen, wenn diese galoppierenden Sklaven mit ihren Vögten die Heimat erreicht haben, so wird für diese Armen doch wenigstens eine Ruhestunde oder vielleicht gar eine Pause ausfallen? O seht, solches ist dort zu Lande nicht üblich. Aber wohl geschieht es öfter, wenn der Inhaber ein gar zu großer Unmensch ist, dass sie für ihre Unachtsamkeit noch eigens unter dem Kommando des barbarischen Eigentümers zu seiner Genüge misshandelt werden. Und wollt ihr wissen, die wahre Zahl dieser Unglücklichen, deren Los in der Sphäre des Unglücks durchaus keine bedeutenden Varietäten bietet? Es sind deren durch das ganze nordamerikanische Freistaatengebiet bei 11 Millionen. Und ihr müsst euch unter diesen Sklaven nicht nur lauter Schwarze denken, sondern darunter gibt's auch wenigstens ein Viertel Weiße. Da aber denn doch ein Gesetz die weiße Sklaverei verbietet, so werden weiße Sklaven eigens geschwärzt und eingeschwärzt. Nun, nachdem wir jetzt so ziemlich alles beobachtet haben, so lasset uns denn nun auch in das Schiff steigen, welches, wie ihr seht, soeben segelfertig aus dem Hafen läuft. Nun seht, wie die Matrosen gleich Seiltänzern auf den Segelstangen ihre äquilibristischen Übungen machen. Betrachtet ein wenig diese sonnenverbrannten Gesichter, deren Blöße nur von den elendesten Lumpen bedeckt ist. Seht, wie entmenscht, wie entwest sie aussehen, als gehörten sie einer anderen Wesenreihe an als der menschlichen. Seht, diese Menschen sind also die vielbesprochenen englischen Seematrosen. O Menschheit, in welche Tiefen hat dich dein Welttum gestürzt? Wie ferne bist du mir, dem Urquell des Lebens? Und wie nahe dem Abgrunde des ewigen Verderbens. Dich schreckt nicht die Tiefe des Meeres. Meine Stürme sausen und brausen vergebens an deiner Stirne vorüber. Du kennest niemanden mehr über dir, denn dich selbst Du starrest zwar mit deinem vermeintlichen Scharfblicke weit hin über die trügerische Fläche der Wogen. Du prophezeist den Sturm und kennest all die Klippen und Sandbänke im Meere. Sorglos schwimmst du zwischen Leben und Tod auf leichten Brettern über unabsehbare Abgründe, auf der schwankenden Fläche von einer Weltgegend zur anderen. Aber das bedenkst du nicht, dass ich nicht mehr dein Vater, sondern dein unerbittlicher Richter, mich ebenfalls an Bord deines schwimmenden Bretterpalastes befinde. Dir ist der Weg bekannt und an den Furchen des Meeres erkennst du wohl deine Straße. Siehe, deine Zeit ist zu Ende. Ich rühre mit einem Finger die Tiefen der Erde, und da du nichts ahnest, habe ich dir neue Klippen an deiner Straße gesetzt, die du nicht kennst. Und ich, der unsichtbare Steuermann, werde wohl wissen, dein elendes Machwerk, diesen schändlichen Kasten, der da vollgepfropft ist mit dem Unrate deiner schändlichen Hoffnungen, an die neue harte Stirne der dir unbekannten Klippen zu schleudern und so dich zu verderben. O sehet, dieses bepackte Schiff läuft nun eben einer solchen unbekannten Klippe in die Arme. Seht und erschrecket euch nicht, wie es der Wind pfeilschnell dahin treibt. Sie ahnen nichts, denn ich habe ihnen die Klippe nicht über den Wasserspiegel erhoben. Aber nun seht, zwei Augenblicke noch, und der elende Kasten liegt mit seinem ganzen Inhalte in Trümmern. Seht nun her. Seht, jetzt schlägt es mit großer Gewalt mit der Brust an die Klippe. Seht, wie jene gänzlich zertrümmert ist. Und wie das Schiff zu sinken anfängt. Seht, wie diese Matrosen sich bemühen, die am großen Schiff hängenden Kähne loszumachen. Und seht, wie einige mit größter Schnelligkeit Bretter zusammenraffen und im Wasser schwimmend sich eine Blätte zusammenstoßen. Seht, das Wrack hängt an dieser Klippe und eine Menge Menschen klammern sich an die über den Wasserspiegel ragenden Schiffsrippen. Eine kleinere Menge schwimmt auf den elenden Fahrzeugen ihren sicheren Tode entgegen. Aber der Kapitän und der Inhaber der Waren kauern am hervorragenden Maste und ringen von größter Verzweiflung ergriffen, nun schon am dritten Tage nach dem Schiffbruche mit dem Tode. Also auch die anderen Reisenden auf dem Schiffsgerippe. Meinet ihr, dass einer von diesen Menschen mich um irgendeine Hilfe angefleht hat? Sondern hinstarren sie in die weite offene See, ob nicht ein Fahrzeug sich ihren Blicken zeigen möchte? Allein vergeblich ist ihr Schauen, denn weislich werde ich die andern Fahrzeuge also zu lenken wissen, dass sie so bald nicht in die Nähe dieser Stelle gelangen sollen. Nun sehet her, wie diese zwei am Maste kauernd miteinander ringen. Ihr werdet meinen, sie suchen sich durch dieses Ringen desto fester an den Mast anzuklammern, Allein es führt dieses Ringen etwas anderes im Schilde und heißt Hungersnot. Und da will einer den anderen umbringen, auf dass er etwas zu essen bekäme. Und seht hin, auf die Rippen des Schiffes. Da könnt ihr schon eine solche Mahlzeit sehen. Wie ein anderer englischer Kaufmann seinem teuren Weibe, die an ihn sich geklammert hat, soeben ihre Brüste mit großer Gierde verzehrt. Und seht dieses sich einander auffressen, geht gewöhnlich bis auf einen fort und dieser eine macht sich am Ende noch über sich selbst her und verzehrt sich so weit, als er sich nur erreichen kann. Welche Szene nach wenigen Stunden gewöhnlich mit der Verblutung endet. Was die Knochen betrifft, so wird von diesen so viel nur möglich ist, herabgenagt und das Übrige dann häufig fluchend ins Meer geworfen. Und da wir nun hier nichts mehr zu leben und zu schauen haben, so wollen wir noch unsere drei Fahrzeuge verfolgen und sehen, wie es da zugeht. Nun seht, da ist schon eins. Seht. Aber nur drei mehr leichenartige menschliche Wesen kauern in demselben. Das sind drei Helden, welche sich zum Gesetz gemacht haben, da sie die andere Gesellschaft ins Wasser geworfen hatten, sich selbst untereinander nicht aufzufressen und überlassen sich nun kaum mehr lebend ihrem blinden Zufalle. Damit ihr euch nicht länger bei diesen dreien aufzuhalten brauchet, so wollen wir es mit diesen bald zu Ende bringen. Seht da, eine mächtige Woge schlägt an das schwache Fahrzeug und ein gutmütiger Hai wartet schon mit Sehnsucht auf den Inhalt dieses Fahrzeuges, welches er lange schon als treuer Gefährte begleitet hat. Und nun seht, die Woge hat ihren Dienst getan und der Hai seine mit Sehnsucht erwartete Beute verschlungen, und so gibt's auch hier für uns nichts mehr zu beobachten. Und wollen wir ein anderes dieser Fahrzeuge aufsuchen. Ihr werdet nun denken, wo wird sich dieses wohl befinden? Ich aber sage euch, sorget euch nicht. Wer mit mir sucht, dem wird das Finden nicht schwer werden. Nun, da seht her, es ist schon hier. Zählet die Menschen, die sich darinnen noch befinden. Es wird euch nicht schwer werden, die Szene zu bestimmen. Warum zählet ihr denn nicht? Ihr sagt, wir sehen niemanden. Da geht nur näher hierher und sehet hinein in den schwankenden Nachen. Seht nichts als abgenagte Knochen. Und doch ist erst der 10. Tag nach dem Schiffbruche. Ihr möchtet nun wohl wissen, wo denn der Letzte, der daran genagt hat, hingekommen ist, da er sich doch selbst nicht bis auf den kahlen Knochen aufgezehrt haben konnte. Nun, da lenket eure Blicke ein wenig seitwärts. Seht, da hier, in der mehr westlichen Hälfte der Tafel, ragt eine wenige klaftern, um sich fassende, bemooste Klippe über den Meeresspiegel hervor. Seht, da kauert er verzweiflungsvoll in der Mitte dieses äußerst kleinen Eilandes. Und wie er das Moos und das wenige Gras zusammenraffet und solches in seinen Mund schiebt.